Es ist zweifellos eine der größten Wirtschaftskrisen, die die globale Wirtschaft gepackt hat. Zwei Gründe, die dazu geführt haben, die gedankenlose Vergabe von Krediten und die Gier nach immer neuen Renditen. Muss die Finanzwelt zukünftig stärkeren Kontrollen unterworfen werden? Brauchen die Kunden mehr Informationsrechte? Welche Möglichkeiten gibt es, sein Geld sicher und gleichzeitig ethisch sauber anzulegen? Darüber will ich sprechen in den nächsten zwei Stunden mit zwei Finanz- und Bankexpertinnen. Zum einen mit Antje Schneeweiß vom Fachbereich Sozialverantwortliche Geldanlagen beim Südwind-Institut für Ökonomie und Ökumene sowie mit Silke Schröder von der Ethikbank, die ab 11 Uhr telefonisch zugeschaltet ist. Mein Name ist Peter Kolakowski und ich grüße Sie, meine Damen und Herren. Sie können anrufen und mitdiskutieren unter der Telefonnummer 0221 25 88 60. Noch einmal 0221 25 88 60. Bevor ich nun ins Thema einsteige mit Frau Schneeweiß. Frau Schneeweiß, was macht eigentlich das Südwind-Institut, Institut für Ökonomie und Ökumene? Das hört sich so nach Kirche und Wirtschaft an.
Genau darum geht es bei uns auch. Es geht darum, Themen aufzubereiten, in denen dargestellt wird der wirtschaftliche Zusammenhang zwischen Entwicklungsländern und Industrieländern und was wir hier in den Industrieländern tun können, um die Lage der Menschen in den Entwicklungsländern zu verbessern.
Wir haben ja nun viel über die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise auf die Industrieländer diskutiert, gesprochen. Wir haben einige Maßnahmen, Konjunkturpaket, Abwrackprämie und so weiter und so fort, um eben auch die Wirtschaft zu stützen. Das ist wahrscheinlich auch erst nur der Anfang von dem, was vielleicht noch kommen wird. Arbeitslosigkeit gestiegen. Werfen wir doch kurz einen Blick in die sogenannten Entwicklungsländer. Wie wirkt sich denn da die Wirtschafts- und Finanzkrise aus?
Das ist sehr unterschiedlich. Generell kann man aber sagen, dass es dort die Menschen, weil sie ungeschützt sind, weil sie eben keine Arbeitslosen, Renten und Sozialversicherungen haben, härter betroffen sind, dort, wo sie betroffen sind. Wir wissen von den Millionen von Wanderarbeitern in China, die arbeitslos geworden sind. Wir wissen in Afrika, von der Rohstoffindustrie, wo innerhalb von wenigen Wochen tausende Menschen entlassen worden sind, Minen geschlossen worden sind, weil die Rohstoffpreise derartig zusammenbrachen. Und das bedeutet immer nicht nur für den Menschen, der entlassen worden ist, sondern für seine ganze Familie großes soziales Elend.
Wie konnte es überhaupt zu dieser Wirtschafts- und Finanzkrise kommen aus Ihrer Sicht?
Das ist eine schwierige Frage. Es sind sehr viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Relativ einig ist man sich darüber, dass ein unverantwortliches Handeln von Banken und eine unverantwortlich geringe Regulierung von Banken die Hauptursachen waren. Hinzu kommen sicher noch spezielle, also gesellschaftspolitische Konstellationen wie weiter Auseinanderklaffen von Arm und Reich in den Industrieländern, besonders in den USA, wo man auch dachte, dass man dort mit Hilfe von Finanzmathematik und Finanztechniken ärmeren Bevölkerungsschichten ermöglichen konnte, Hauseigentum zu erwerben. Das war ja durchaus auch ein politischer Wille, diese Subprime-Kredite zuzulassen, was nicht funktioniert hat, wie man heute weiß.
Teilweise hat man in den Vereinigten Staaten ja auch Kredite wirklich den Leuten hinterhergeschmissen, obwohl man genau wusste, dass sie gar nicht fähig waren, wenn die Zinsen, die Kreditzinsen steigen, die Raten weiter abzubezahlen. Man muss dazu sagen, dass in den Vereinigten Staaten keine Zinsbindung besteht, was Kredite angeht. Das heißt, die Zinsen für die Hypothek richten sich dann nach den aktuellen Zinsen, die auf dem Geldmarkt dann gezahlt werden. Das kann dann auch sein, dass im ersten Jahr die Zinsen bei 5% liegen und dann plötzlich im nächsten Jahr bei 12%.
Teilweise sahen für Verträge aber auch schon Steigerungen vor. Das hat alles die Hypothekenverleiher nicht so sehr interessiert, weil man davon ausgegangen ist, dass die Hauspreise immer weiter steigen werden. Die Hauspreise sind landesweit auch seit dem Zweiten Weltkrieg in den USA niemals gefallen. Also es gab keine wirklichen Zyklen, auf die man Erfahrungen aufbauen konnte. Oder es gab eben die Erfahrung, es geht immer weiter bergauf und es war eigentlich dann egal, ob der Hypothekennehmer seine Schulden zurückzahlen konnte oder nicht. Man hatte das Haus wurde mehr wert. Man ging also aus dieser Sicht wirklich kein Risiko ein.
Ich möchte ein Stichwort von Ihnen aufgreifen. Sie haben das unverantwortliche Handeln der Banken angesprochen. Meinen Sie damit die Beratung der Banken, bestimmte Zertifikate zu kaufen, zum Beispiel Lehman Brothers, Citibank ist da sehr ins Zwielicht geraten, die immer wieder behauptet haben, diese Zertifikate seien sicher und die Leute haben denen geglaubt. Was verstehen Sie unter unverantwortliches Handeln? Meinen Sie damit auch ein unkontrolliertes Handeln der Banken?
Das hat an mehreren Stellen stattgefunden. Es hat natürlich sehr stark bei dem Verkauf von Hypotheken stattgefunden, wo die Hypothekennehmer nicht wirklich informiert darüber wurden, was welche Art von Vertrag sie unterschreiben. Zum Beispiel ist es in den USA eigentlich sehr leicht, aus einem Hypothekenvertrag auszusteigen. Das wurde erschwert in den Verträgen. Es gab diese Lockraten am Anfang, die dann höher wurden. Auf der anderen Seite wurde beim Verkauf der Wertpapiere, die auf Hypotheken beruhten, nicht die Wahrheit gesagt, das wirkliche Risiko nicht dargestellt. Es gab aber auch ganz im Kern der Konstruktion dieser Papiere Probleme. Es wurde dort eine Sicherheit errechnet, die nicht mit der Realität zusammenhing.
Also eine hypothetische Sicherheit, die ganz anders dann sich darstellt in der Wirklichkeit.
Also der Kern war, dass man muss ja mit Wahrscheinlichkeiten rechnen. Wie wahrscheinlich ist es, dass Bündel von Krediten ausfallen? Und diese Wahrscheinlichkeit hängt sehr damit zusammen, wie weit sich die Ausfallwahrscheinlichkeiten nach sich ziehen. Also wenn eine Hypothek ausfällt, wie wahrscheinlich ist, dass es den nächsten Ausfall nach sich zieht? Und man hat das ignoriert, dass eine Situation entstehen kann, in der ein größerer Ausfall von Hypothekenzahlungen andere nach sich ziehen kann und dass so ein Dominoeffekt gibt. Das war nie in diesen Berechnungen drin.
Das wäre ja auch ein Horrorszenario gewesen.
Das hat man ausgeblendet.
Ja, die Menschen fragen sich natürlich, gibt es auch ethisch saubere Geldanlagen? Ich möchte mein Geld, wenn ich schon anlege, nicht mehr den Banken geben, sondern ich möchte wissen, wo das Geld bleibt. Ich möchte auch wissen, welche Projekte da unterstützt werden. Das ist ja mit ein Spezialgebiet, mit dem sich Südwind ja seit Jahren, wenn ich sage seit Jahrzehnten beschäftigt. Gibt es sowas, ethisch saubere Geldanlagen?
Ja, das gibt es. Es gibt unterschiedliche Varianten davon. Eine der ersten ist das, was ich so eine fördernde Variante nenne, zu der die Mikrokredite gehören. Dort geht es darum, dass man sagt, für mich ist ganz wichtig, was mit meinem Geld geschieht, wer mit meinem Geld arbeitet und ich möchte eine sozial und ökologische sinnvolle Aktivität fördern. Und dort sind sehr bekannt geworden die Mikrokredite, die eine Alternative darstellen für viele Arme in Entwicklungsländern zu Geldmitteln zu kommen, denn normalerweise bekommen sie Geld nur von privaten Geldverleihern verliehen zu sehr, sehr hohen Zinsen, sodass die Gefahr groß ist, dass sie in eine Schuldenfalle geraten. Und Mikrokredite versorgen sie mit einem Startkapital für ein kleines Unternehmen, für einen kleinen Marktstand, für den Kauf einer Kuh oder einer Ziege.
In welcher Höhe bewegen sich die Kredite so im Schnitt?
Das fängt mit $5 an bis 10. Das sind ganz kleine Beträge für wirklich kleine Anfänge einer wirtschaftlichen Selbstständigkeit, die dort gegründet wird, ja.
Wo werden solche Kredite derzeit besonders häufig in Anspruch genommen? Sind es natürlich in den sogenannten Entwicklungsländern. Ich habe aber auch gehört, dass sogar jetzt in Deutschland, auch in Dortmund, es Projekte gibt, wo zum Beispiel Handwerkerinnen oder Handwerker unterstützt werden oder Menschen, die sich selbstständig machen wollen, auch die kein Geld von Banken kriegen, beziehungsweise schon Geld, aber dann eben auch Kleinstkredite bekommen.
Also die Heimat der kleinen Kredite ist Asien. Das wurde in Bangladesch zuerst erfunden mit dem Nobelpreisträger Mohamed Yunus. Aber Lateinamerika ist auch eine Region, in der Mikrokredite auf sehr fruchtbaren Boden gestoßen sind. Afrika wird zunehmend auch erschlossen von dieser Bewegung. Es ist ein bisschen eine andere Situation dort, weil es dort eher um Beteiligungen auch geht, vom Denken her. Aber das sind so die Regionen, die wichtig sind dafür. Und natürlich ist es auch gerade angesichts der, gerade in der Kreditkrise, wachsende Zurückhaltung von Banken, Kredite zu vergeben, auch an kleinen und
auch Kleinkredite
hier, ist es sicher etwas, was hier ein Thema werden wird und wo ich mich über jede Initiative freue, dass auch hier eben diese kleinen wirtschaftlichen Aktivitäten unterstützt werden.
Sie haben die wirtschaftlichen Aktivitäten teilweise schon angesprochen, kleiner Marktstand zum Beispiel. Was wird dann aus den Krediten? Also es sind hauptsächlich dann Kredite, die den Menschen ermöglichen, nicht nur Arbeit zu haben, sondern auch etwas anzubieten. Wie sieht das Angebot dann aus?
Das ist sehr unterschiedlich. Also ich kenne Beispiele von einem kleinen Friseurladen, Marktstände oder kleine handwerkliche Tätigkeiten, eine Kuh, eine Ziege, von der man die Milch verkaufen kann oder in einem zweiten Schritt die Milch auch noch verarbeiten kann. Es gibt aber auch sehr interessante, größere Initiativen. Sehr beeindruckt hat mich etwas auf den Philippinen, wo Handwerker eine Kooperation gegründet hat, eine Kooperative gegründet haben und die sich dann auch mit Hilfe der Mikrokredite eine Krankenversicherung leisten konnten für ihre Mitglieder. Und so für ihre Mitglieder und im zweiten Schritt auch für die Angehörigen ihrer Mitglieder eine gute medizinische Versorgung ermöglichen konnten, was auf den Philippinen sonst nur sehr reichen Menschen möglich ist.
Ja, man muss sagen, dass in den meisten Ländern der Welt eben eine Krankenversicherungspflicht nicht besteht, die Menschen teilweise nicht versichert sind. Wir haben das auch in den industrialisierten Ländern, in den Vereinigten Staaten zum Beispiel, derzeit die Diskussion des amerikanischen Präsidenten Barack Obama, der ja im Grunde eine Krankenversicherung für alle einführen wollte, ist zunächst mal gescheitert. Ähnlich sieht es mit der Rentenversicherung aus. In vielen Ländern gibt es überhaupt gar keine Rentenversicherung und wenn, dann können sich das nur die Menschen leisten, die eben auch richtig viel Geld verdienen, gut Geld verdienen, Arbeit haben. Also Krankenversicherung ganz wichtig. Wie sieht's aus mit Rentenversicherung, überhaupt soziale Absicherung? Da kann man auch dann Mikrokredite für heranziehen.
Also ich kenne dieses eine Modell dort. Ich weiß von keinem anderen. Ich weiß aber, dass sich auch große Versicherungen in Deutschland an dieses Thema Mikroversicherungen heranwagen, oft über Stiftungen dann. Und die sagen, ja, ein großes Problem besteht für viele Menschen in Entwicklungsländern, aber auch noch, dass im Zuge eines Sturms, einer Überflutung, eines Brandes, eines Todesfalls in der Familie, alles, was aufgebaut worden ist, wieder Gefahr läuft, zerstört zu werden. Und ist es nicht möglich, auch wieder mit sehr kleinen Beträgen kleine Versicherungen für diese Menschen zu ermöglichen? Das ist so ein nächster Schritt von den Mikrokrediten her, der angegangen wird auch.
Was macht denn nun Südwind eigentlich da im Bereich der Mikrokredite? Sie machen Forschung, Sie machen Untersuchungen, ganz klar. Das ist ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit. Was für Untersuchungen machen Sie? Können Sie ein paar Beispiele nennen?
Wir untersuchen den Bereich nachhaltige Geldanlagen. Wir möchten dieses Thema voranbringen. Wir möchten natürlich, dass mehr und mehr Geld so investiert wird. Wir möchten aber auch dieses Thema inhaltlich voranbringen. Das heißt, wir möchten, dass gute Angebote auf den Markt kommen, dass Angebote auf den Markt kommen, die entwicklungswirksam sind. Und wir möchten, dass keine Augenwischerei passiert. Ja. Das sind die Themen, die wir erarbeiten. Angedacht ist, dass wir im nächsten Jahr auch zum Mikrokredit arbeiten, weil dort eben auch eine Differenzierung stattfindet, wenn man sich diesen Markt nochmal genau ansehen muss. Und eine Quintessenz so nach einer ersten Überlegung ist für uns, dass es gerade jetzt angesichts eines wachsenden Marktes, angesichts der Situation, dass große Banken in den Markt hineingehen, es wichtig ist, die Investoren an ihre Verantwortung zu erinnern. Mikrokredit kann nicht funktionieren mit Investoren und Anlegern, die sagen, ach, das machen wir, weil es dort eine höhere Rendite gibt.
Ist das die Augenwischerei, von der Sie gerade gesprochen haben?
Ja.
Und das passiert tatsächlich?
Wir sehen es als eine realistische Gefahr. Im Moment. Wir könnten jetzt nicht sagen, bei dem und dem Angebot ist es so, aber wir sehen es als eine realistische Gefahr und möchten dort halt so früh wie möglich vorbauen.
Also ich weiß, dass zum Beispiel die Deutsche Bank, um hier einen Namen zu nennen, auch im Bereich der Mikrokredite eingestiegen ist oder noch verstärkt einsteigen wollen, weil sie eben auch sehen, Da sind Renditen zu erzielen und von sozialverantwortlichem Handeln kann ich da eigentlich in deren Prospekten oder wie die das so schön auf Bankdeutsch sagen, in ihrem Portfolio eigentlich relativ wenig erkennen, sondern da geht es ganz klar auch um Geld abschöpfen. Aber wir leben nun mal in einer freien Marktwirtschaft, dem kann man ja eigentlich nicht entgegenwirken, oder?
Natürlich dürfen Sie dieses Angebot machen, nur wir als Südwind haben die Aufgabe, dazu aufzuklären. Und man muss bedenken, dass Mikrokredite Subprime-Kredite sind.
Bitte was?
Subprime-Kredite.
Was heißt?
Kredite an arme Menschen. Und wir haben gerade eine Subprime-Krise hinter uns. Von daher gilt es dort, vorsichtig zu sein. Und die großen Anbieter, die ich kenne, wissen das und haben diese beiden Ziele. Sie haben das Ziel, entwicklungspolitisch positiv wirksam zu sein und wirkliche Geldanlage zu betreiben. Das heißt, wo das Geld, wo auf die Sicherheit des Geldes geachtet wird, wo auf eine Rendite geachtet wird. Und da ist eben sehr stark die Frage, mit welchen Renditen wird geworben, welche Erwartungen hat der Anleger. Denn diese Anlegererwartungen sind, wie wir gemerkt haben, können sehr zerstörerisch sein und werden, wenn sie zu hoch gesteckt sind, im Mikrofinanzbereich sehr zerstörerisch sein.
Raus aus der Finanzkrise aber wie? Das ist unser Thema heute in den noch kommenden anderthalb Stunden. Mein Name ist Peter Kolakowski, ich grüße Sie, meine Damen und Herren, und im Studio eingeladen Antje Schneeweis vom Südwind-Institut für Ökonomie und Ökumene. Frau Schneeweis, wir haben gesprochen über die Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise auf die sogenannten Entwicklungsländer. Sie haben dazu auch eine aktuelle Studie zusammen mit der Friedrich-Ebert-Stiftung herausgegeben unlängst.
Ja, wir haben dazu gearbeitet, wie sich die Finanzkrise auf die Neuverschuldung der Länder im Süden auswirkt. Wir arbeiten seit langem zu dem Problem der Überschuldung vieler Entwicklungsländer und haben jetzt festgestellt, dass die Finanzkrise diese Situation noch einmal verschärft, nachdem es zunächst eine Erleichterung gab Anfang des neuen Jahrtausends, weil die Kosten für die Kredite, also die Zinsen durch die Finanzkrise sich zum Teil drastisch erhöht haben und damit die Gefahr besteht, dass diese Länder erneut in eine Schuldenfalle geraten. Wir haben dort mit der Friedrich-Ebert-Stiftung eine Studie erarbeitet, die auch auf unserer Homepage herunterladbar ist, unter südwind-institut.de. Dort sind 24 Länderstudien zu diesem Thema zu finden.
Was ist eigentlich aus dem Erlassjahr geworden? Ist das noch aktuell? Also Sie müssen noch mal erklären, was Erlassjahr bedeutete. Es ging darum, dass man im Grunde auf einen Schlag den völlig überschuldeten Entwicklungsländern ihre Schulden erlässt. Deshalb Erlassjahr. Man hört wenig davon.
Es hat tatsächlich so ein Erlass in dem Sinne stattgefunden, dass Weltbank und IWF bestimmte Konditionen aufgestellt hat, also bestimmte Bedingungen aufgestellt hat, unter denen, wenn die erfüllt sind, bestimmten Ländern Schulden erlassen werden. Das hat hier und da auch stattgefunden. Die große Frage war, was passiert mit dem erlassenen Schulden, und dort haben wir dazu gearbeitet, dass sich in Ländern wie Kamerun zum Beispiel Zivilgesellschaft organisiert, um da, das war auch eine Bedingung von IWF und Weltbank, dass die Zivilgesellschaft mitkontrolliert, wo dieses Geld, was jetzt nicht zurückgezahlt werden muss, im Land investiert wird, zum Beispiel in Bildung, Gesundheit und so weiter. Und da haben wir konkrete Projekte vor Ort durchgeführt.
Wie lässt sich denn sowas kontrollieren? Also ich denke auch, dass Regierungen immer auch versuchen werden, das Geld, was sie dann nun einsparen, zum Beispiel dann in die Rüstung zu stecken und nicht in sozialverantwortliche Projekte. Wie kann man sowas kontrollieren?
In einem korrupten Beamtenapparat. Genau deswegen ist es so wichtig, dass es eine aktive, wachsame Zivilgesellschaft gibt. Und das muss zum Teil koordiniert werden, und das haben wir gemacht, dass wir also kirchliche Gruppen, stark kirchliche Gruppen in vielen Ländern zusammengebracht haben und gesagt haben, hier gibt es jetzt eine Möglichkeit, Geld für soziale Belange frei zu bekommen. Passt auf, wo es hingeht und was damit passiert.
Frau Schneeweis, wie hängen, nochmal nachgefragt, wie hängen Finanzkrise und Mikrokredite eigentlich zusammen? Hatte man das damals auf dem Schirm, dass auch Mikrokredite vielleicht von der Finanzmarktkrise betroffen sein werden?
Also die Anbieter von Mikrokrediten sind sich immer bewusst, dass sie mit sehr verwundbaren Kunden zusammenarbeiten. Das hat man besonders in der Asienkrise Ende der 90er Jahre gesehen, dass sobald die ökonomische Großwetterlage sich radikal ändert, dort auch die kleinen Kreditnehmer mehr oder weniger etwas davon abbekommen oder auch zum Teil sehr stark betroffen sind, weil zum Beispiel die Währungsparitäten sich sehr schnell ändern und Kredite oft in Hartwährung zurückgezahlt werden müssen. Wenn die Währung dann an Wert verliert gegenüber dem US-Dollar oder dem Euro, hat das massive Auswirkungen. Es gab ja auch damals Ausfälle. Bisher ist es etwas umstritten, wie die Auswirkungen der Finanzmarktkrise auf die Mikrokredite sind. Es ist eben keine Währung direkt betroffen. Es gibt ja auch die These davon, dass die Entwicklungsländer eigentlich sich etwas abgekoppelt haben von der Situation der Industrieländer. Es gibt Bereiche, wo man wirklich sagen kann, dort gibt es keine Ausfälle. Es gibt auf der anderen Seite aber auch Länder, wo man schon merkt, auch hier gibt es auch im Mikrokreditbereich eine mangelnde Zufuhr an Krediten, eine Kreditklemme und die Mikrokredite leiden etwas. Stärker sind die Auswirkungen aber in dem Bereich der Rohstoffpreise und der Importe von Fertigwaren, also vor allen Dingen aus Asien und China, wo wir eine direkte Betroffenheit bemerken. Rohstoffpreise generell von Agrarrohstoffen bis zu Edelmetallen sind eingebrochen im Zuge der Finanzkrise. Und das heißt,
das ist doch nur gut für die Verbraucher, wenn die Lebensmittelpreise sinken.
Ja, einerseits. Die Lebensmittelpreise sind aber nur um ein Drittel gesunken und sind dann auch relativ stark wieder gestiegen. Was natürlich immer auch gut für die Bauern ist, die diese Lebensmittel vertreiben. Das ist also noch eigentlich ein Sonderfall. Klarer ist der Fall im Bereich der Edelmetalle, wo wenn Kupfer, Silber, Gold um ein Drittel sinkt oder zwei Drittel sinkt, das konkret bedeutet, dass Arbeiter entlassen werden, für, Minen geschlossen werden. Und ähnlich sieht es eben auch bei den Fertigwaren aus, die in China produziert werden, wenn dort die Nachfrage hinterher werden ja sehr stark in die USA importiert, wenn dort die Nachfrage zusammenbricht, wie es war Ende des Jahres, führt es zu Millionen von Arbeitslosen.
Das heißt, man soll sich nicht über die Gold- oder die günstige Silberkette freuen, sondern im Gegenteil, man soll gucken, dass da auch Arbeitsplätze dranhängen und dass sie auch direkt betroffen sein können. Also Rohstoffpreise sinkende ist eigentlich immer schlecht, auch für die dort lebende Bevölkerung, die ja von dieser Arbeit abhängt.
Ja, ich würde generell sagen, diese großen Schwankungen sind nachteilig, weil sie eben eine große Unsicherheit bedeuten, die gerade in Entwicklungsländern sehr brutal auf die Schwächsten in der Gesellschaft abgewälzt wird.
Frau Schneeweis vom Südwind-Institut für Ökonomie und Ökumene. Viel über Rohstoffpreise haben wir gesprochen, auch ein Schwerpunkt der Arbeit von Südwind, inwieweit die Rohstoffpreise, warum sie sinken, warum sie steigen, was das auch alles mit den Arbeitsplätzen in den sogenannten Entwicklungsländern zu tun hat. Nun brauchen wir ja hier in den sogenannten industrialisierten Ländern auch Rohstoffe. Wie kann denn eine umwelt- und sozialverträgliche Rohstoffpolitik aussehen, ohne jetzt sehr tief ins Thema reinzugehen? Aber es gibt sicherlich zwei, drei Aspekte, wo Sie sagen, da müsste sich unbedingt was tun, bis hin vielleicht sogar zu der Frage, warum immer noch keine Umsatzsteuer auf Aktienverkäufe getätigt werden können.
Bei Rohstoffen gibt es zwei große Probleme. Das eine ist das ökologische und das andere ist das soziale. Rohstoffförderung jeder Art ist immer mit großen Umweltzerstörungen verbunden, die eben gerade in Ländern des Südens einfach nicht beachtet werden. Gleichzeitig gibt es eben dort traditionelle Landrechte von Menschen, die oft mit Füßen getreten werden. Das ist eigentlich ein durchgängiges Bild von Afrika, Peru bis Australien, wo hier der Verbraucher, wo es einfach einen Schutz geben muss für die Menschen und die Umwelt, wo Rohstoffe gefördert werden. Wie kann hier der Verbraucher tätig werden? Das ist immer eine schwierige Frage. Es geht ja auch da nicht nur um den Verbraucher, sondern auch den Investor. Es gibt ja Rohstoffinvestments. Dazu arbeiten wir auch. Wir arbeiten uns da langsam hinein, was auch Investoren dazu beitragen können, dass Rohstoffe nachhaltig gefördert werden. Sicher ist es auch hier so, dass neben dem Kunden der Investor derjenige, an dessen Entscheidungen sehr viel hängen. ist eine ganz mächtige Position. Und natürlich könnten, ähnlich wie bei der Geldanlage in Unternehmen, sich Investoren zusammentun und sagen, wir kaufen nur Rohstoff oder Rohstofftitel oder Aktien von Rohstofffirmen, die nach strengen ökologischen und sozialen Kriterien arbeiten. Und die Welt sähe sehr schnell anders aus.
Wir haben ja das Problem der Ausbeutung von Rohstoffen nicht nur in den sogenannten Entwicklungsländern. Wir haben zum Beispiel die Planung einer Goldmine in Rumänien, wo derzeit auch diskutiert wird, inwieweit ganze Dörfer verschwinden, eine Kraterlandschaft entsteht, die Menschen haben gehofft, Arbeit zu bekommen. Aber es im Grunde wird Land okkupiert von einer kanadischen Goldfirma, denen das auch relativ egal ist, ob jetzt nun die Umwelt da zerstört wird oder nicht. Also es ist kein Problem, was man nur in den sogenannten Entwicklungsländern ansiedeln sollte, ne?
Ja, sicherlich. Und das war früher hier ja auch nicht unbedingt anders. Ein ganz wichtiger Grundsatz, der auch sogar von der Weltbank hochgehalten wird, ist, dass eben eine gut informierte Bevölkerung einer solchen Aktivität zustimmen muss, bevor angefangen wird, dort zu arbeiten. Das ist aber auch nach wie vor in den wenigsten Fällen so gegeben.
Die Finanz- und Wirtschaftskrise ist heute unser Thema im Domradio. Im Studio Antje Schneeweiß von Südwind-Institut für Ökonomie und Ökumene und jetzt auch telefonisch zugeschaltet Silke Schröder von der Ethikbank. Guten Morgen, Frau Schröder.
Guten Morgen, Herr Kolakowski. Guten Morgen, Frau Schneeweiß.
Was macht eigentlich eine Ethikbank, Frau Schröder?
Also die Ethikbank investiert das Geld ihrer Anleger aufgrund ihrer sozial-ökologischen Anlagepolitik. Das heißt also, die Frage, was passiert mit dem Geld unserer Kunden, der Mittelverwendung, und das unterscheidet uns im Wesentlichen von konventionellen Banken, die auf eine sozial-ökologische Anlage der Kundengelder keine Rücksicht nehmen.
Das Modell ist ja des sogenannten ethischen Investments ist ja so neu nicht. Ich kann mir aber allerdings vorstellen, dass es jetzt wieder auch gerade durch die Finanz- und Wirtschaftskrise neuen Auftrieb erhalten hat, dass die Menschen sagen, ich will wissen, wo ich mein Geld anlege, wo mein Geld hingeht.
Ja, also zunächst muss man sagen, die ethischen Investments bewegen sich noch immer in einer Nische. Das heißt also, es gibt nur eine relativ kleine Konsumentengruppe, die sich dafür interessiert. Es sind aber in den letzten Jahren zunehmend mehr geworden und die Finanzkrise könnte ein Auslöser dafür sein, dass ethische Investments ihr Nischendasein in der Zukunft verlassen werden. Also das ist das, was wir hier in der Ethikbank täglich spüren.
Jetzt kann ich natürlich böse sagen, die Nische ist deswegen da, weil die Renditen nicht so hoch sind, sondern weil die Hose mir doch näher ist als der Rock. Das heißt, ich gucke dann letztlich als Anleger doch auf die Renditen und nicht auf die soziale und ökologische Verträglichkeit.
Ja, zunächst mal ist es ein Vorurteil, dass die Renditen bei ethischen Anlagen per se schlechter seien. Sie sind gerechter oder fairer. Das heißt also, in der Ethikbank gibt es beispielsweise keine Quersubventionierung von Produkten, weil das aus unserer Sicht ungerecht ist.
Können Sie ein Beispiel nennen, Frau Schröder, wie so eine Quersubventionierung aussieht?
Ja, zum Beispiel, also ein Beispiel dafür wäre, dass eine Bank mit einem Tagesgeldzinssatz von 4% wirbt, während der Leitzinssatz bei 1% liegt. Also da kann kein Mensch mehr ein Geschäft machen und geschweige denn, also diejenige Bank bringt Geld mit, um Kunden zu finden in diesem Bereich. Das macht die Ethikbank nicht und vor diesem Hintergrund gibt es beispielsweise auch kein kostenfreies Girokonto, weil jedes Produkt und auch ein Girokonto eine Leistung hat, die einen Wert hat. Und warum darf etwas, was einen Wert hat, nicht auch den Preis, den es verursacht, kosten?
Also ein kostenloses Girokonto heißt ja im Grunde, es ist Augenwischerei. Denn irgendwo müssen die Kosten ja auch gedeckt werden und die werden dann versteckt in andere Dienstleistungen, für die dann kassiert wird.
Ja, die werden an anderer Stelle natürlich wieder draufgeschlagen, sofern die Bank einen Gewinn machen will. Und das ist ja sicher das Ziel einer jeden Bank, auch einer ethischen Bank.
Das muss ja auch gar nichts Schlimmes sein. Aber was ich zum Beispiel auch schlimm finde, ist, dass einige Banken sogar da mit Geldgeschenken werben. Also wenn Sie bei uns ein Konto eröffnen, dann kriegen Sie sogar 50 Euro oder 100 Euro von uns geschenkt. Also wo kommt denn das Geld dann her? Das geht dann über die versteckten Gebühren, dann, die ich dann später als Kontoinhaber zahle, zahle ich das der Bank im Grunde doch eigentlich zurück.
Ja, also irgendwoher holt sich die Bank das Geld an anderer Stelle, oder es ist das Prinzip Hoffnung, dass man versucht oder dass man glaubt, mit dem Girokonto dann auch noch weitere Produkte verkaufen zu können. Aber das ist die Geschäftspolitik jeder einzelnen Bank, zu der ich mich jetzt an der Stelle nicht äußern möchte.
Das wäre dann ja auch meine Aufgabe. Ich möchte gerne Frau Schneeweiß mit in die Diskussion einbeziehen. Sehr ins Gerede gekommen sind ja auch im Zuge der, ich nenne sie Bankenkrise oder Wirtschaftskrise, sind ja auch sogenannte Fonds. Was ist denn, Frau Schneeweiß, eigentlich das Reizvolle an Fonds ganz generell für den Anleger, aber auch für die Fondsgründer?
Ein Investmentfonds bedeutet, dass der Anleger sein Risiko streuen kann. Das bedeutet, dass er nicht alles Geld in einer Aktie investieren muss oder in einem Wertpapier, sondern dass er es gebündelt, also das Geld in einen Topf fließt, eben an einen Fonds.
Also 100 Euro beispielsweise, und dann gehen 20 Euro an den, an die Firma, und 5 Euro an die Firma und 30 Euro an die Firma.
Genau, das klappt, wenn ganz viele Anleger zusammenkommen, sodass die Beträge ein bisschen größer sind. Das ist das Prinzip. Das gibt es schon länger, wird vielfältig genutzt. Es gibt tausende Fonds in Deutschland, die angeboten werden. Und hier wird bei den meisten eben nicht darauf geachtet, wo investiert wird, nicht? Wir haben den Fall, dass eben auch kirchlich orientierte Anleger sein kann, dass die in Rüstungsfirmen investiert sind und anderem. Und
das heißt, wussten die nicht, dass das Geld dann in Rüstung oder in Atomkraft geht? War das Unkenntnis heraus, weil sich das in irgendeinem Fonds dann auch versteckt hat als Geldanlage?
Eigentlich sind Investmentfonds recht transparente Angebote, weil sie halbjährlich genau darstellen müssen, in welche Unternehmen das Geld investiert ist und auch welche Wertpapiere in der Zwischenzeit gekauft und verkauft wurden.
Also es
das heißt,
gibt tatsächlich,
man ist informiert.
Es gibt tatsächlich eine Informationspflicht, Frau Schröder, auch bei Ihnen.
Die Informationspflicht gibt es auch bei uns, beziehungsweise bei dem Partner, dessen Investmentfonds wir anbieten. Und das ist die Schweizer Bank Sarasin, einer der Pioniere in diesem Bereich.
Fragen die Kunden denn tatsächlich nach? Sind die so aufgeklärt und so kritisch und wollen so gut informiert sein jetzt bei Ihnen, Frau Schröder, bei der ETIBank, dass Sie sagen, wo geht mein Geld denn auch wirklich hin? Gibt es dann auch teilweise Diskussionen oder zumindest auch häufiger Anfragen als bei sogenannten konventionellen Banken?
Ja, also unsere Kunden nehmen einen sehr regen Anteil an unserer Anlagepolitik. Das heißt also, es gibt immer wieder Fragen, es gibt auch immer wieder kritische E-Mails, die wir auch sehr ernst nehmen. Also im Schnitt erreichen uns pro Woche 5 E-Mails, die allein Fragen zu unserer Anlagepolitik betreffen. Das heißt also, wir informieren auch sehr offen im Rahmen verschiedener Medien und auch im Internet und versuchen das wirklich so transparent wie möglich darzustellen. Und das ist ein sehr angenehmer Zustand für uns, denn es gibt ja nichts Schlimmeres, als einfach zu machen und zu arbeiten und niemals ein Feedback zu bekommen, auch wenn man nicht alle Ansprüche oder Wünsche jederzeit bedienen kann.
Warum ist das bei anderen Banken, ohne jetzt Namen zu nennen, mit der Informationspflicht oder mit der Aufklärung des Kunden teilweise nicht so weit her? Also warum halten sich die Banken auch teilweise die Option dann offen, wenn mein Geld, es muss jetzt kein Fondsgeld sein, sondern auch wenn ich zum Beispiel als Kontoinhaber meine Bank fragen würde, was machen Sie eigentlich mit den Zinsen, die Sie aus meinem Konto erwirtschaften, wenn ich mein Konto überzogen habe, wo geht das hin? Sind Sie dann auch verpflichtet, Auskunft zu geben, dass Sie mit dem Geld zum Beispiel Atomkraftwerke bauen lassen? Oder müssen die das nicht sagen? Ist das Geschäftsgeheimnis, Frau Schröder?
Also das ist wiederum eine Strategie jeder einzelnen Bank, zu der ich im Einzelnen noch keine Aussage treffen kann. Aber grundsätzlich, es gibt Veröffentlichungspflichten, die sich im Wesentlichen auf Bilanzkennzahlen und wirtschaftliche Daten beschränken. Aber es gibt keine Pflicht, dass eine Bank die Mittelverwendung öffentlich machen muss. Das heißt, die Darstellung der eigenen Kapitalmarktgeschäfte und auch der eigenen Kreditgeschäfte, so wie es die Ethikbank zum Beispiel macht.
Sie machen das. Das kann man dann nachlesen, zum Beispiel im Geschäftsbericht im Internet. Wo wird das veröffentlicht?
Das veröffentlichen wir im Internet. Also das ist ja so ein dreistufiges System. An erster Stelle stehen unsere Anlagekriterien, also ein Mix aus Tabu- und Positivkriterien. Dann im zweiten Schritt ist dargestellt, dass Ethik Research, das ist quasi die praktische Umsetzung unserer Anlagepolitik, und das mündet dann in konkreten Positiv- und Negativlisten für Staaten und auch für Unternehmen. Und wir gehen dann noch einen Schritt weiter und machen auch die Mittelverwendung sowohl im Kreditbereich als auch am Kapitalmarkt transparent, sodass uns wirklich jeder auf die Finger gucken kann, ob wir uns an unsere Bibel in Anführungsstrichen, also will heißen Anlagekriterien, auch tatsächlich halten. Das heißt also, jedes einzelne Wertpapier, was wir im Portfolio der eigenen Geldanlagen haben, ist im Internet nachvollziehbar oder kann von unseren Kunden gesehen werden.
Gestatten Sie mir eine letzte Frage, Frau Schröder. Es ist ja jetzt im Zuge der Banken- und Finanzkrise immer wieder von stärkeren Kontrollen des Finanzmarktes die Rede. Frau Merkel hat davon gesprochen. Was meinen die eigentlich damit, stärkere Kontrolle der Finanzmärkte?
Ja, das ist ein Wust an Bürokratie, die über die Banken schwappt, also auch über die kleinen Banken. Und das ist eine Flut, die Probleme sicherlich nicht lösen kann, sondern ein Zustand, der für die einzelne Bank zunehmend nicht zu bewältigen ist. Also das, darunter leiden wir sehr, an dieser Überbürokratisierung, die aber schon aufgrund der hohen Komplexität nicht dazu geeignet sein kann, die Probleme zu lösen.
Aber wie kann man
aus meiner Sicht auch in eine ganz falsche Richtung geht.
Welche Richtung müsste man denn einschlagen? Also wie kann man, auch nochmal die Frage an Frau Schneeweiß, wenn von stärkeren Kontrollen die Rede ist, offenbar sind am Finanzmarkt auch unkontrolliert sogenannte, Bankerdeutsch, Finanzmarktprodukte angeboten worden. Keiner hat so richtig hingeguckt, es wurden auf die Renditen geschielt. Frau Schneeweiß, wie könnte denn eine stärkere Kontrolle, oder wie müsste sie aussehen, ohne dass gleichzeitig jetzt die Befürchtungen von Frau Schröder von noch mehr Bürokratie eintreten?
Es gibt da ja zwei zentrale Punkte, die man nennen kann bei der Finanzkrise. Zum einen ist das die Rolle der Ratingagenturen, die halt nicht...
Die sich aber selber teilweise geratet haben, beziehungsweise...
Genau, die bezahlt worden sind von den Auftraggebern, die ein gutes Rating haben wollten. Das ist sicher ein ganz großer Knackpunkt. Es ist ja auch nicht das erste Mal, dass das zu einer Katastrophe führt. Der zweite Punkt sind die Möglichkeit, Zweckgesellschaften einzurichten von Banken, die nicht in der Bilanz auftauchen, obwohl sie eine enge Verbindung mit dem Initiator haben. Und dazu braucht es, glaube ich, nicht viel Bürokratie, um diese beiden Punkte zu lösen.
Könnten Sie damit leben, Frau Schröder, mit solchen Vorschlägen?
Ja, also meine Gedanken gehen in die Richtung, dass der einzelne Verbraucher, also derjenige, der irgendwo Finanzprodukte auch nachfragt, wieder auch ein Stück weit mehr in die Verantwortung genommen werden muss. Das hört in unserer Branche gewiss nicht auf. Also das setzt sich ja fort bei Ärzten und in allen anderen Bereichen auch. Aber die Bürokratisierung tut immer mehr dazu, trägt ihr Schärflein zunehmend dazu bei, dass die Verbraucher überhaupt nicht mehr mitdenken müssen. Und das ist nicht richtig, wenn wir eine eigenverantwortlich handelnde Gesellschaft haben wollen.
Andererseits muss ich aber auch dem trauen, was mir mein Bankberater erzählt. Und wenn Banken zum Beispiel wie die Citibank Lehman-Aktien anpreist und stellt sich heraus, dass die keineswegs so risikofrei sind, wem soll ich denn dann trauen?
Das ist richtig, aber dann ist aber auch der Anleger ein Stück weit in der Pflicht und muss ich einfach mal fragen, wenn ich bei der Kaupthing Bank ein Tagesgeldkonto kaufe, was ist denn das eigentlich für eine Bank? Oder wenn ich ein Zertifikat kaufe, eine Lehman-Aktie, in welcher Risikokategorie bewege ich mich da? Also das entbindet nichtsdestotrotz, also trotz der Aufklärungspflicht, die die Banken natürlich haben und immer haben müssen, entbindet aber den Anleger nicht ganz davon, selber auch ein Stück weit kritisch zu hinterfragen.
Ein Appell von Silke Schröder von der Ethikbank. Frau Schröder, letzte Frage. Wie findet man Sie, wie kann man Informationen über die Ethikbank bekommen? Wie findet man Sie zum Beispiel im Internet? Gibt es da eine Adresse, die Sie uns nennen können? Und gibt es noch einen Punkt, den Sie wichtig finden, den Sie rüberbringen wollen? Können Sie das jetzt tun?
Also die Internetadresse der Ethikbank lautet www.ethikbank.de, Ethikbank in einem Wort, oder aber telefonisch unter der 03 6691 86 2345.
Nochmal die Nummer 03 6691 86 2345.
Richtig.
Wunderbar. Frau Schröder, ich danke Ihnen herzlich fürs Gespräch.
Ja, gerne.
Wünsche Ihnen eine gute Zeit. Danke sehr.
Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Auf
danke.
Wiederhören.
Tschüss. 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 Raus aus der Finanzkrise. Aber wie? Das Thema heute noch in der nächsten halben Stunde. Ich spreche mit Antje Schneeweiß vom Südwind-Institut für Ökonomie und Ökumene und dort zuständig für den Fachbereich sozialverantwortliche Geldanlagen. Mein Name ist Peter Kulakowski. Seien Sie willkommen, meine Damen und Herren. Ja, wir wollen noch einmal über diese Fonds sprechen. Auch Kirchens wurde in solche Fonds investiert. War man sich da immer im Einzelnen im Klaren, auch von Seiten der Gemeindemitglieder, wo und wie das Geld nun eingesetzt wird?
Nein, es gehört zu einem recht gut gehüteten Geheimnis, wo Kirche anlegt, besonders wenn es um dauerhafte Rücklagen in Wertpapiere geht, weiß man dort wenig drüber. Prinzipiell ist es so, dass entweder mit offenen Publikumsfonds, die jeder kaufen kann, oder auch mit Spezialfonds oder auch speziellen Vermögensverwaltungen, das eigentlich das Prinzip ist, wo mit dem Milliarden von Euro in Deutschland angelegt werden, von Kirchen, von Privatleuten, aber auch von Versicherungen, Pensionsfonds und allem. Und eigentlich stellt sich überall die Frage, was passiert mit dem Geld, in welche Wertpapiere wird dort investiert und was hat das für soziale, ethische und ökologische Folgen und Implikationen. Und es gibt eine Reihe von Fonds, die diese Frage beantworten. In Deutschland sind es so rund 250, die auf der einen oder anderen Weise Kriterien haben. Es gibt, und das ist eigentlich eine Dunkelziffer, aber ich weiß, dass das viele kirchliche Spezialfonds, die nirgendwo in der Statistik aufkommen, Kriterien anwenden, aber es gibt eben da keine Informationen, keine offiziellen Informationen zu. Und ich denke, gerade wenn man von Banken Transparenz fordert, ist es eben auch wichtig, von kirchlichen Stellen zu fordern, zu sagen, bitte sagt zumindest, nach welchen Kriterien das Geld angelegt wird, und am besten noch, wenn ihr Kriterien habt, legt doch offen, was das für euch bedeutet, so wie die Ethikbank das ja für sich macht und sagt, also das sind die Kriterien, das ist die Überprüfung der Kriterien und das bedeutet das für uns konkret. Und ich fand es sehr schön, dass Frau Schröder sich darüber gefreut hat, dass sie Anrufe bekommt. Natürlich bedeutet das mehr Arbeit, aber es sind ganz wichtige Anrufe.
Warum machen die Gemeinden das denn nicht?
Also die Geldanlage findet vor allen Dingen auf Kirchenkreis, Diözesen, Saan oder landeskirchlicher Ebene statt. Es ist sehr festgefahren, diese Vorstellung, wir wollen uns dort nicht reinreden lassen. Wir wissen, dort kommen sehr viele Anfragen und würde unsere Kapazität sprengen. Das stimmt auch, soweit wie diese Stellen besetzt sind. Oft ist es echt recht dünn besetzt. Und eine große Sorge besteht auch, dass man dann diesem hohen Renditeziel, was dort besteht, weil eigentlich viele kirchliche Einrichtungen mit der Erwartung leben, wir können unseren Betrieb auch mit den Erträgen aus den Geldanlagen und nicht nur aus den kirchlichen Steuereinnahmen finanzieren, dass man das zurückschrauben muss, dass das nicht mehr möglich ist.
Also da ist auch der Tanz, um das, die Bibel zu zitieren, der Tanz um das goldene Kalb. Je höher die Rendite, umso mehr ist es mir egal, wo mein Geld hingeht.
Ja, wobei man, also ich verstehe die Situation dieser Leute schon, die dort für kirchliches Geld zuständig sind. Auf ihnen lastet auch ein hoher Druck. Gerade wenn man die Pensionen sieht, ja, also die werden ja nicht im Umlageverfahren bezahlt, im ganzen kirchlichen Raum nicht. Da gibt es große Fonds, die eine Renditevorgabe von 4-5% haben, wenn man bedenkt, dass man für eine Bundesanleihe um die 1% bekommt, dann heißt das, man muss auf irgendwie unsicherere Weise versuchen, dieses Geld zu erwirtschaften, sonst ist die Diözesankasse oder die landeskirchliche Kasse zuständig. Und das ist schon ein immenser Druck. Und dem begegnet man aber so ein bisschen mit einem Mauern. Also sagt er, besser nicht, wir versuchen, also ich weiß, dass alle das Problem kennen und auch unterschiedliche Wege suchen, es zu lösen, aber eigentlich niemand mit Transparenz. Ja, und da würde ich es schon sehr befürworten, wenn eine Diskussion entstehen würde, auch natürlich mit den Betroffenen. Ja, also was kann passieren, wenn man wirklich anlegt? Was bedeutet das für weniger Rendite? Welche Lösung kann man da finden? Welche Kriterien sind uns auf jeden Fall wichtig? Und welche würden wir sagen, ja gut, da kann man dann, hat man zu wenig Freiheit in der Anlage, das würde wirklich eine Schmälerung bedeuten. Es gibt ja auch unterschiedliche Ansätze. Man muss ja nicht nur sagen, okay, man investiert jetzt nur noch in Solarfirmen oder in ganz saubere Firmen. Man kann ja auch sagen, wir wollen uns engagieren mit unserem Geld. Wir wissen, dass wir in Firmen investieren, die nicht ganz in Ordnung sind, wie Adidas oder Puma. Aber wir reden dort, wir gehen dort als kirchliche Investoren hin
und also Einfluss nehmen auch an die,
versuchen
auf die
Einfluss zu nehmen. Ja, das ist, glaube ich, ein guter Weg, wäre ein guter Weg für Kirche, mit diesem Problem zurechtzukommen. Und es ist auch ein Weg, der, also über den diskutiert wird.
Adidas ist gar nicht so ein schlechtes Beispiel, hat ja gute Renditen auch, die Firma steigen. Gleichzeitig aber auch keine Probleme zum Beispiel mit den chinesischen Diktatoren Geschäfte zu machen. Das ist ja auch im Vorfeld immer wieder kritisiert worden. Da wurde also die soziale und die sozialverträgliche Aspekte, die wurden von Adidas, von der Geschäftsführung ja auch in zahlreichen Interviews immer wieder deutlich geworden, völlig ausgeblendet. Kann man dadurch Einfluss nehmen, dass man eben auch dann bei solchen Firmen dann Anteile erwirbt?
Also gerade von Adidas weiß ich, dass das so ist. Und der CSR, also der Beauftragte für soziale Verantwortlichkeit von Adidas, hat mir wortwörtlich gesagt, was diesen Prozess, der auch dort in Gang gekommen ist, vorangetrieben hat, sozial verantwortlichere Zulieferer zu finden oder Standards dort zu entwickeln, waren die Investoren, waren nicht die Konsumenten. Das hat mir nochmal ganz deutlich gemacht, dass Investoren jeglicher Art in einer ganz großen Verantwortung stehen.
Ja, Frau Schneeweiß vom Südwind-Institut für Ökonomie und Ökumene, hat es auch Kirchengemeinden gegeben, die dann im Zuge der Finanzkrise richtig auf die Schnauze gefallen sind, Geld richtig verloren haben? Weiß man von solchen Fällen?
Bekannt ist der Fall der Landeskirche Oldenburg, wo mehrere Millionen Euro verloren gegangen sind durch die Lehman-Pleite, weil man dort Zertifikate gekauft hat, dort investiert hatte. Und diese Kirche ist damit auch an die Öffentlichkeit gegangen. Ich bin sicher, dass es andere auch getroffen hat, die nicht an die Öffentlichkeit gegangen sind. Und da zeigt sich eben auch dieses Problem, diese Problematik der Transparenz. In kirchlichen Verwaltungen ist es oft so, dass es eben jemanden gibt, der für die Finanzen zuständig ist und dort eine relativ große Nähe zu den Vermögensverwaltern der Banken ist und wie gesagt immer auch das Thema Ethik präsent ist, aber nicht wirklich offen mit inhaltlich Arbeitenden, also in der Theologie, in der Ökumene arbeitenden Menschen diskutiert wird. Das ist anders in der Church of England. Dort werden 75% aller Anlagen offengelegt. Und es gibt große Diskussionen auf den Synoden und auf der Synode zu diesem Thema. Es gibt einen Bericht eines Ethical Investment Committee, also es ist eines ethischen Beratungsgremiums der Church of England mit unterschiedlicher, also mit sehr breiter Besetzung und die berichtet auf jeder der jährlichen Synoden über ihre Arbeit und über die Investitionen.
Wir haben jetzt viel über ethisches Investment in sogenannten Ländern der Dritten Welt oder in sogenannten Entwicklungsländern gesprochen. Wir haben über Mikrokredite gesprochen. Kann man auch hier in Deutschland Projekte als Anleger unterstützen, die sozial und umweltverträglich sind, ohne jetzt immer wieder diese Windkraftanlagen zu nennen oder die Solarkraftwerke? Auch was, um vielleicht Menschen, die in Not geraten sind oder arbeitslos sind, vielleicht sich eine Existenz aufbauen. Gibt es auch sowas, was mittlerweile in der Bundesrepublik angeboten wird?
Es gibt das ansatzweise, aber ich weiß auch, dass es sehr schwer ist, dass also Investoren dafür zu finden. Zum Beispiel hat die GLS Bank in Bochum eine Anlage vor Jahren einmal gemacht für Obdachlose. Also wo es darum ging, Hilfe für Obdachlose zu organisieren und das aber über eine Investition. Das ist auch zustande gekommen, aber in kleinerem Rahmen, als man sich das gedacht hat. Es war schwierig, dort Investoren zu finden. Neben den, es ist tatsächlich so, diese regenerativen Energien sind das Paradebeispiel dafür, dass eine alternative Anlage gelingen kann für beide Seiten. Und auch von der Rendite her, das ist schon auch ein gutes Beispiel. Im sozialen Bereich ist es einfach schwieriger. Da sind die Mikrofinanzanlagen noch die beste Möglichkeit. Es gibt aber auch zum Beispiel Investitionen in ein Orchester, auch von dieser Bank. Und ein weiteres Beispiel ist die ökologische Landwirtschaft als eine Möglichkeit, ja, eben sozial und ökologisch zu investieren. Ich könnte mir aber sehr gut vorstellen, dass dieser soziale Aspekt hierzulande, dass das wächst, dass das ein Thema der Zukunft ist.
Auch für die konventionellen Banken dann auch?
Ja, das wird dann wahrscheinlich laufen wie oft, dass, wenn man merkt, dass es geht und die Pioniere mit viel Startkapital dort und Engagement vor allen Dingen angefangen haben, wird man versuchen, auf den fahrenden Zug aufzusteigen. Was nicht schlimm ist, wenn es so auch vom Geist her so weitergeführt wird, wie es ursprünglich von den Initiatoren gedacht ist. Und wenn da nochmal viel Geld reingebracht wird, schön. Aber oft ist das halt eben leider nicht der Fall.
Gerade im Gespräch mit Frau Silke Schröder von der Ethikbank war auch die Rede davon, Frau Schröder hat es angemerkt, dass auch den Anlegern selber, also den Menschen, die Geld geben, eine größere Verantwortung zukommen sollte. Ich lese für mich daraus, den Bankern und den Beratern nicht alles glauben, was sie mir da verkaufen wollen.
Auf keinen Fall. Also ich habe ein Zitat eines Vorstandes der DZ-Bank, das heißt der Zentralbank aller Volks- und Raiffeisenbanken im Kopf, der gesagt hat, es gibt keinen wirklichen Markt für Finanzprodukte in Europa.
Das heißt übersetzt?
Das heißt übersetzt, Bankberater verkaufen das, was sie verkaufen sollen und für das sie die meiste Provision erhalten.
Also
das
was
gilt
dem,
auch für viele unabhängige Berater.
Das heißt, was dem Mitarbeiter und was der Bank gut tut, nicht aber unbedingt, was dem Anleger, was dem kleinen Geldgeber gut tut.
Ja. Der Anleger sollte selber wissen, was er braucht, was er will, sollte sich sehr im Klaren sein über seine finanziellen Verhältnisse und konkret danach fragen, was er für sich braucht und sich schlau machen. Also das ist sicher ein ganz wichtiges Plädoyer.
Aber wie erfährt er denn davon, wenn er nicht zu einer Bank geht? Die Bank wirbt ja damit auch offensiv oder die Banken werben ja damit, vertrauen Sie sich uns an und wir beraten Sie gern. Wir wissen genau, was Sie brauchen und wir entwickeln mit Ihnen ein Finanzmarktkonzept, also auch die Sparkassen, die werben momentan damit, mit einem bekannten Schauspieler sogar, Mission Finanzcheck oder so heißt das Dingen. Also vom Marketing her klappt das alles wunderbar, aber wenn man die Kulissen mal runterreißt, da sieht das dann tatsächlich so aus, dass die Banken eigentlich nur an sich denken.
Also man sollte sich selber schon über die Grundprinzipien informieren. Also ich sage jetzt mal grob, was man sollte sich erstmal genau klar machen, was man will, wann man welches Geld braucht, was sicher angelegt werden soll, wo man etwas risikoreicher anlegen will, wann man Geld wieder benötigt und danach ein ganz festes eigenes Konzept für sich haben und damit zur Bank gehen. Und natürlich ein bisschen sich informieren über, was heißt festverzinslich, was heißt es in Aktien zu investieren und nur in Produkte investieren, die man kennt und die man versteht. Das sind also eigentlich so ein paar Faustregeln. Wenn man die beachtet, ist man zumindest schon weniger in Gefahr, dort über den Tisch gezwungen zu werden.
Es gibt ja auch sogenannte unabhängige Finanzexperten, also die nicht von der Bank bezahlt werden, sondern die tatsächlich unabhängig sind, angeblich unabhängig sind, für die man dann auch Geld zahlen muss, für die Beratung auch nicht immer ganz wenig Geld. Desungeachtet, kann man solchen unabhängigen Finanzmarktexperten trauen und wie kann man sich absichern, dass man wirklich tatsächlich unabhängig beraten wird, ohne dass jetzt bestimmte sogenannte Finanzmarktprodukte dann angepriesen werden?
Also wenn man für die Beratung bezahlt, ist das eigentlich schon ein gutes Zeichen, denn Sie müssen sich ja bedenken, das ist schon eine Dienstleistung. Es handelt sich um eine komplexe Beratung, die irgendwo finanziert werden muss. Und wenn man das selber nicht macht, dann braucht man sich vielleicht auch nicht so sehr zu wundern, dass jemand anders das macht, aber nicht in dem eigenen Interesse, sondern im Interesse eben derjenigen, die diese Finanzdienstleistungen anbieten. Und es ist schon ein gutes Zeichen. Ja, ich denke, die beste, der beste Schutz ist eben selber zu wissen, was man möchte, eine grundlegende Information zu besitzen darüber und natürlich auch ja, so ein Fingerspitzengefühl und ein bisschen Vertrauen zu Menschen gehört dazu. Sicher ist es nicht gut, wenn man mit den Dollarzeichen in den Augen sich beraten lässt und sich damit auch blenden lässt von Menschen, die einem viel versprechen.
Raus aus der Finanzmarktkrise aber wie. Ich sprach mit Antje Schneeweis vom Südwit-Institut für Ökonomie und Ökumene und da zuständig für sozial verantwortliche Geldanlagen. Ganz kurz noch, Frau Schneeweis, wenn man sich über Sie, über Ihr Institut informieren wollen, können Sie uns die Internetadresse nochmal nennen, damit die Hörer auch sehen können, mit wem Sie es hier zu tun hatten, wen Sie hier gehört haben.
Ja, das Südwind-Institut in Siegburg ansässig hat die Internetadresse Südwind mit UE geschrieben, -institut.de.
Mein Name ist Peter Kolakowski, der dankt ganz herzlich für Ihr Interesse und Ihr Zuhören. Ihnen allen an den Hörgeräten eine gute Zeit.